Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium im Schmelztiegel mit Christus fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Der Vogelkäfig. Wir alle wissen, dass der Tag des Herrn nahe ist und die Frage stellt sich, wer wird aber den Tag seiner Zukunft erleiden können? Und wer wird bestehen, wenn er wird erscheinen? Denn er ist wie das Feuer eines Goldschmieds und wie die Seifen der Wäscher. Der Tag Christi ist nahe und er kommt. Und die Frage ist, sind wir bereit? Das heißt, ist das Leben, das wir leben, ein freies Leben oder ist es ein Gefangenes im Käfig, in dem wir geboren sind? Die Tatsache ist, dass an dem Tag, wenn das Gericht gehalten wird, geschehen wird, was geschrieben steht in Malachi 3,19, denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der zukünftige Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und wird ihnen weder Wurzel noch Zweige lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln, und ihr sollt aus- und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. Ja, das sind die zwei Gruppen von Menschen, die Christus anfinden wird, wenn er kommt. Die einen freuen sich, weil ihre Erlösung, ihre äußere Erlösung ist endlich gekommen. Aber sie können sich nur deshalb freuen, weil sie innerlich frei geworden sind. Sie sind durch den Wäscheprozess des Wäschers, des Christus gegangen, der sich gesetzt hat und sich keine Ruhe gegeben, bis er die Kinder Levi gereinigt hat. Gereinigt im Ofen der Schwierigkeiten, damit sie dann, wenn er kommt, das Speisopfer vor ihn bringen können in Gerechtigkeit, dass sie dann stehen werden vor ihm mit all den Seelen, die sie gewonnen haben, um seinetwillen. Worin besteht die Unreinigkeit? Sie besteht in der Verwurzelung, in der Lüge. Denn es gibt nur diese zwei Teile, es gibt nur diese zwei Wurzeln, wenn man so will, in der Wahrheit sein und der Lüge sein. Und der, der in der Lüge ist, der ist unrein, der ist unheilig. Deshalb muss der Schmelztiegel, Christus muss so arbeiten in unseren Herzen, dass wir aus der Lüge komplett in die Wahrheit kommen. Weil in der Wahrheit gibt es nichts Schlimmes, nichts Böses. Da gibt es nichts, was irgendwie gefangen nimmt. Die Wahrheit wird uns alle freimachen, wenn die Lüge entfernt worden ist, weil sie ist der Grund, weshalb wir so gequält sind. Wo befindet sich die Unreinigkeit, der Selbstbetrug? Er befindet sich in einem geschlossenen System. Er befindet sich im Geist. Deshalb kann er auch von außen nicht gereinigt werden. Der Reinigungsprozess muss von innen geschehen, weil nur innerhalb des Geistes haben wir das Problem. Ein Körper kann in dem Sinne nicht unrein sein, das heißt, er kann Gott nicht ungehorsam sein, weil er macht sowieso das, was man ihm befiehlt. Aber ein Geist, der muss aus Überzeugung handeln, der muss überzeugt sein von dem, was er tut und nicht tut. Und solange die Lüge in uns ist, nehmen wir uns gefangen. Muss uns niemand gefangen nehmen. Dieser Selbstbetrug in uns macht uns, dass wir uns nicht selbst erkennen können. Er macht uns, dass wir den tiefen Fall des menschlichen Selbstbetrugs nicht sehen können. Er betrügt uns, dass in unserem Leben alles gut ist. Er macht uns, dass wir nicht schauen können, wie hilflos und verloren wir sind, solange wir das haben. Weil wir unter der Gnade leben, macht Gott es so und schützt uns. Aber er muss irgendwie arbeiten an uns, dass wir erkennen, wie tief der Fall des Menschen ist. Von Tag zu Tag sehe ich in meinem eigenen Leben, wie verwurzelt dieser Selbstbetrug ist, wie unbewusst er da ist und wie er einen quält, wie einen alle Schwierigkeiten im Leben macht. Und diesen Selbstbetrug möchte ich weghaben. Und Gott muss mich in Situationen bringen, wo ich sehe, wo ich ihn erkenne, damit ich ihn auch wegtun kann. Der Selbstbetrug macht uns, dass wir denken, das Problem liegt außerhalb von uns. Wir schützen uns von äußerlicher Unreinigkeit. Dabei sind wir innerlich unrein. Das hilft uns mit nichts. Und die Lüge denkt, dass die äußeren Umstände unser Leben bestimmen würden. Nein, es ist unser innerer Zustand, der das Leben bestimmt. Die äußeren Umstände sind da, um uns zu helfen, das, was in uns ist, zu sehen und zu entfernen. So, der Selbstbetrug ist immer bedacht, sich äußerlich reinzuhalten. Wir wollen alle rein sein, wir wollen alle frei sein, aber wir wollen die äußerliche Reinheit und die äußerliche Freiheit erreichen. Aber die wird erreicht werden, dann, wenn die innere Freiheit da ist. Dann wird uns Gott befreien, auch von den schwierigen Umständen, in die wir in dieser Welt leben. Ohne Schmelztiegel haben wir keine Chance, rein zu werden. Er kommt von außen, weil wir von dort unsere Bedürfnisse holen. Aber er soll ein inneres Problem zeigen. Er soll uns innerlich helfen, uns selbst zu erkennen, damit wir dann das entfernen, was noch zu entfernen ist. Es gibt das Bild des Vogels im Käfig. Ja, wenn wir wollen, dass wir ein schönes Lied eines Vogels haben, ist es manchmal nicht anders möglich, außer dass er im Käfig ist. Und wenn man früher die Vögel trainiert hat, damit sie ihr Liedchen singen, von Anfang bis Ende, dann hat man sie zugedeckt, man hat sie in die Finsternis gestellt, bis sie angefangen haben, das Lied in der Dunkelheit zu lernen. So, das ist ein Bild für uns. Man muss nur das Bild richtig verstehen. Sind wir im Vogelkäfig von außen gefangen oder sind wir im Vogelkäfig von innen gefangen? Und das ist das große Problem. Wir denken, wir werden von außen angegriffen und sind deshalb verunreinigt. Ob das jetzt auf der medizinischen Ebene ist, mit einem Keim oder Mikroorganismus. Man spricht von dem Virus der Sünde, wie wenn das von außen käme. Wie wenn das etwas wäre, was uns von außen befallen hätte. Nein, der Käfig, in dem wir uns befinden, den machen wir uns selbst. Die äußeren Umstände sollen ja nur zeigen, dass wir in diesem Käfig gefangen sind, den wir ausüben. Wer äußerlich gefangen wird und ist innerlich frei, der hat kein Problem damit. Wer aber durch die äußeren Schwierigkeiten erkennt, dass er sich innerlich gefangen nimmt, der sollte verstehen seine Not. Aber die Schwierigkeit ist, er versteht die Not nicht. Deshalb musste Gott dem Adam und der Eva Konsequenzen geben. Sie waren jetzt in einem inneren Gefängnis, das sie gar nicht wahrnehmen konnten. Sie hatten keine Fähigkeit zu sehen, aha, in uns ist etwas jetzt verkehrt. Deshalb hat er sie aus dem Garten Eden, aus der Freiheit, aus dem Ort, wo alle Bedürfnisse befriedigt werden konnten, entfernt, um sie in eine Not zu bringen, damit sie erkennen, dass sie innerlich das Problem haben. Schaut, die Krankheit ist so ein guter Beweis, dass wir eine innerliche Not haben. Weil wer kommt denn an unser Hirn dran, außer unser Geist, wenn wir Konflikte haben? Wenn Dinge uns ärgern, wenn wir Ängste haben, wie entstehen sie? Ja, sie mögen von einem äußeren Umstand getriggert werden, aber sie entstehen ja in uns. Meine Angst entsteht in mir. Sie ist ein Konflikt zwischen dem Bedürfnis, was ich brauche, und dem Betrug des Herzens. So, der Betrug will, das Bedürfnis stillen, indem ein anderer von außen richtig handelt. Und die Wahrheit sagt, nur ich muss richtig handeln. Das Äußere kann sein, wie es will. So, ja, auch das Äußere wird eines Tages wieder geändert werden. Gott hat ein Eden vorbereitet für die, die innerlich frei geworden sind. Aber würde er die Menschen in ein Eden bringen, ohne dass sie innerlich frei sind, würden sie dieses Eden in das Chaos verwandeln, so wie wir die Erde in dieses Chaos verwandelt haben. Wir würden alles zerstören, weil der Same des Ich bin Gott, der Erhabenheit, der Same des Selbstbetrugs würde da bleiben und man könnte nie eine Welt haben, die äußerlich und innerlich frei ist. Und weil das Problem der Sünde im Geist des Menschen entstand, deshalb muss erst im Geist des Menschen die Erlösung kommen. Und Gott hat keine andere Möglichkeit, außer durch die äußeren Umstände uns unseren inneren Zustand erkennen zu lassen. Oh, dass wir das verstünden und sehen, dass wenn wir in jegliche Gefahr kommen, die wir als von außen sehen, sie uns nichts anhaben könnte, würden wir nicht im inneren Käfig unseres Herzens uns kaputt machen. Jede Situation, die ich erfahren habe in der Praxis, aber auch im eigenen Leben, zeigt diesen Prozess. Da geschieht etwas von draußen, da ist eine Gefahr. Und anstelle, dass ich richtig reagiere, mache ich zusätzlich dazu mich noch fertig und zerstöre mich. Das sieht man bei den Menschen, die missbraucht wurden oder egal, durch schwierige Situationen gegangen sind. Sie haben den Missbrauch erlebt oder sie haben den Krieg erlebt. Sie haben die Schwierigkeit erlebt. Das ist aber jetzt vorbeigegangen. Aber das Herz nimmt sich gefangen aufgrund dieser Schwierigkeiten und lässt einen nicht los. Das ist unser Problem. Jetzt haben wir die Schwierigkeit erfahren und jetzt zerstören wir uns auch noch aufgrund unserer Schwierigkeit. Das ist und macht keinen Sinn. Wir können nichts für die äußeren Umstände, aber wir müssen was können, dass wir innerlich frei sind und uns nicht noch zusätzlich selbst zerstören. Und daher brauchen wir Gottes Kraft. Wir haben in der Lektion das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten. Sie waren endlich aus einer äußeren Gefangenschaft raus, aber sie waren innerlich immer noch gefangen. Als sie in eine Sackgasse gerieten, hinter ihnen die Ägypter und vor ihnen das Rote Meer, murrten sie und sagten, warum sind wir nicht in Ägypten geblieben? Dort konnten wir doch weiter dienen. Dort hätten wir doch weiter im Käfig leben können und es wäre ja ein schöner Käfig gewesen. Dabei war es ja ein Käfig der Sklaverei. Aber wisst ihr, wenn man nicht mehr in der Situation selbst ist, dann guckt man zurück und denkt, das war ja nicht so schlimm wie die Situation, die ich jetzt habe. Und so wünscht man sich die vorige schlimme Situation, weil man denkt, diese, in die man ist, ist jetzt schwieriger. War es schwieriger? War Gott nicht da? Und wir sehen hier in dem Bild die Wolken und Feuersäule. Sie stoppt die Ägypter, indem sie ihnen Dunkelheit gibt und Finsternis. Und sie scheint dem Volk Israel. Und durch den erhobenen Stab Moses bringt Gott einen Wind und er trennt die Wellen des Meeres, sodass das Volk trockenen Fußes durch das Rote Meer gehen kann. Warum macht Gott das? Warum bringt Gott sie zuerst in eine Schwierigkeit, weil wir wissen ja, der Schmelztiegel kommt davon. und zeigt ihnen dann seine große Befreiung. Nun, der Betrug unseres Herzens würde die Größe Gottes nie erkennen können. Würde nie erkennen, dass alles, wovon wir leben, ist seine Gnade. Das, was von ihm kommt. Ob wir gesund sind, ob wir zu essen haben, ob wir uns kleiden können oder was auch immer wir tun können. Es ist Gnade. Aber was sehen wir nicht? Wir halten das, als wenn es selbstverständlich wäre. Und Gott möchte uns zeigen, in unserer Finsternis unseres Herzens, dass er ist Gott. Er ist allmächtig. Aber die Kinder Israel murrten. Sie murrten. Aber Gott hatte einen großen Plan vor. Es war Zeit, Gericht zu üben über die Ägypter. Und so hat Gott mehrere Pläne, mehrere Dinge, die er gleichzeitig tut. Auf der einen Seite wollte er sein Volk seine Größe und Kraft zeigen, dass er sie befreien kann, dass sie ihm vertrauen können. Und auf der anderen Seite war die Zeit gekommen für Pharao, für die Verstocktheit seines Herzens und seines Volkes. Die Zeit zu kämpfen mit Gott. Und die Zeit des Gerichts war gekommen zur Zerstörung. Und so wie damals die Ägypter im Roten Meer ertranken. Sie wollten ja auch durchgehen. Ja, sie waren aber nicht unter Gottes Schutz. Es war in Gottes Absicht, Gericht zu üben. So wie es auch in Gottes Absicht ist, in diesen Tagen eine Trennung zu vollziehen zwischen denen, die ihm dienen und ihm nicht dienen. Das Volk Israel geht weiter. Sie haben Wassermangel in der Wüste. Sie sagen nicht, Herr, was sollen wir tun? Sie sind nicht in dem Vertrauen, dass Gott eine Lösung hat für ihre Situation. Nein, sie murren wieder. Und sie murren und murren. Und Gott macht ihnen 10 große Wunder. Das heißt, die Fülle, er tut alles, was er kann, zu zeigen, ich bin auf eurer Seite. Ja, bist du auf unserer Seite, auch dann, wenn wir in der Wüste Durst haben? Hier haben wir die Versuchung Jesu. Er ist in der Wüste. Der Geist Gottes bringt ihn dahin nach seiner Taufe. Und der Teufel kommt als Engel des Lichts und will ihn verführen. Kann Jesus sein Bedürfnis selbst herstellen? Hat derjenige, der ihn in die Wüste gebracht, nicht dafür gesorgt, dass er dort auch versorgt wird? Hat derjenige, der das Volk Israel in die Wüste brachte, nicht gesorgt, dass dort auch Wasser sein wird? Muss ich murren dazu? Muss ich mich sorgen, dass er das Problem schon gelöst hat? Jesus zeigt uns, wie er in der Versuchung steht. Er weiß, wer er ist. Er weiß, dass er nicht sich aus Steinen Brot machen kann. Er weiß, dass er sich das Wasser nicht herzaubern kann. Er weiß, er ist nur ein Mensch. Und er ist komplett angewiesen, dass Gott, sein Vater, ihn versorgt. Und wenn wir wissen, dass der Vater mehr Interesse hat an unserem Wohlbefinden wie wir selbst, dann wozu sollten wir uns sorgen? Jesus antwortete dem Versucher ganz deutlich, ich bin ein Mensch und ich lebe nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Und weil er verheißen hat, weil er mir gesagt hat, dass ich sein geliebter Sohn bin, auch wenn die Umstände anders ausschauen, vertraue ich ihm, dass es alles gut wird. Er kennt seine Abhängigkeit. Als der Satan will, dass er von der Zier des Tempels springt, weiß Jesus, ich werde meinen Vater doch nicht versuchen. Ich werde mich nicht in eine Situation bringen, in der ich ihn herausfordere zu handeln. Wenn er mich ruft zu springen, dann springe ich. Aber nicht einfach so. Er kennt seine Abhängigkeit. Er weiß, nach wem er sich richtet. Und er kennt bei der dritten Versuchung, dass außer seinem Vater ihm niemand was anbieten kann. Niemand hat irgendetwas, was er uns anbieten könnte, außer es vom Vater. Aber Satan sagt, es ist meine Welt, ich gebe sie dir. Und Jesus sagt, man kann nur Gott anbeten. Mit anderen Worten, nur Gott hat das, was ich brauche. Niemand außer Gott hat die Mittel, die wir brauchen. So, Jesu Versuchung ist ein Beispiel. Er hat nicht gemurrt. Er hat sich nicht gewehrt. Als er in Gethsemane ankam, bevor er ans Kreuz gehen musste, ja, da schrak seine menschliche Natur zurück, weil er ward versucht zu denken, es gibt keinen Ausweg aus der Situation. Aber in diesem Kampf, in diesem inneren Kampf, hat er gesagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Du weißt es ja besser. Ich weiß es nicht so gut wie du. Aber dafür brauchen wir den Vater zu kennen. Dafür müssen wir auch wissen, um was es geht in unserem Herzen. Wir müssen verstehen, die Not, in die wir geboren sind. Wieso konnte Jesus in den Versuchungen stehen? Und wieso konnten die Israeliten es nicht? Wieso können wir heute es nicht? Lasst uns ein wenig das Erbgesetz und das Konzept, wie wir gebaut sind, anschauen. Das bin ich oder du. Wir sind alle ohne Wenn und Aber von einem Vater und von einer Mutter gezeugt worden. Wir kommen aus diesen Zweien und wir sind 50-50. 50% des Geistes haben wir vom Vater und 50% vom Körper haben wir vom Vater. Und 50% des Geistes haben wir von der Mutter und 50% des Körpers haben wir von der Mutter. Wir sind also aus zwei Hälften zusammengebaut. Sie vererben uns nicht nur die physischen Dinge, sondern auch die geistigen. Und sie vererben uns von beiden Seiten die sündige Natur. Das heißt, wir haben dadurch nur eine sündige Natur. Das ist die gefallene Natur des Menschen. So sind wir alle geboren, entfremdet von Gott. Diese sündige Natur kann sich an Gott nicht binden. Sie ist nur fähig, sich an Menschen zu binden, an Mutter und an Vater und an Frau und Kind und Mann und so weiter. Wir binden uns durch die sündige Natur an die Menschen und holen von dort unser Bedürfnis. Das ist nicht möglich, das ist ein Betrug. In diesem Zustand sind wir geboren. An diesem Zustand haben wir keine Hoffnung, je etwas zu überwinden. Das ist nicht möglich. Das ist der Zustand, den wir gelesen haben letztes Mal in Römer Kapitel 3. Und ich hoffe, ihr lest das euch durch und seht den tiefen Fall des Menschen. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handeln sie trüglich. Ottengift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind eilend, Blut zu vergießen. In ihren Wegen ist eitel Schaden und Herzeleid. Und den Weg des Friedens wissen sie nicht. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Es ist nicht möglich. In dieser Natur ist alles verloren. So sind wir geboren. Deshalb kam Christus in diese Welt. Er war Gott von Ewigkeit her. Und er fügte seiner Gottheit den Menschen dazu. Und dieser Mensch musste kommen von einem Vater und von einer Mutter. Er musste genauso nach dem Erbgesetz einen Vater haben, der ihn gezeugt hat, und eine Mutter, die ihn getragen hat. Und hier hat er 50% seines Geistes von seinem Vater, das ist Gott, und 50% Körper von seinem Vater, das ist Gott. Und er hat 50% Geist von seiner Mutter und 50% Körper von der Mutter. So, Jesus als Mensch wird von seinem Vater gezeugt. Und manche fragen sich, naja, Gott ist ja Geist. Und wie kommen denn die Chromosomen dazu? Nun, Gott sagt und es geschieht. Gott ist der Schöpfer aller Dinge, auch des Körpers und der Chromosomen. Also ist es ihm ein schweres, das andere Paar hinzuzufügen, was der Samenzelle fehlt, damit ein Mensch daraus wird. So, der Mensch Jesus Christus ist zur Hälfte von Gott gezeugt und zur Hälfte kommt er von Adam. Deshalb hat er zwei Namen, Gottes Sohn und Menschensohn. So wie bei mir, ich bin der Sohn meines Vaters und der Sohn meiner Mutter. Hier hat er von seinem Vater die Wahrheit geerbt in seinem Geist. Er wusste, wer er ist. Dadurch hat er sich im Moment der Zeugung mit seinem Vater verbunden. Und so konnte er gegen dieses Erbding in uns, gegen das vorgehen. Er konnte es überwinden. Er war genauso wie wir in der Art und Weise, dass er eine sündige Natur hatte. Sein ganzes Menschtum, Fleisch und Blut, war die gefallene Natur des Menschen. Er hatte jedoch, weil er zur Hälfte von seinem Vater kam, hatte er die Wahrheit, wer er ist in sich, und konnte durch diese Wahrheit vom Vater, aus dem Vater leben und musste damit nie sich an Maria oder an einen Menschen binden, um seines Bedürfnisses willen. Und solange er wusste, er ist das Kind seines Vaters, solange er seinen Ursprung genau kannte, konnte er nicht fallen. Da konnte nichts passieren in seinem Leben. Christus hat nicht gesiegt in der sündigen Natur des Menschen, wie so manche glauben. Manche denken, dass Jesus genauso war wie wir. Das stimmt nicht. Jesus war in dem Sinne wie wir, dass er in dieses Leben des Adams hineinkam, weil er musste von innen das Problem lösen, aber er hätte doch das Problem von innen nie lösen können, wäre er so geboren worden wie ich von einem irdischen Vater und von einer irdischen Mutter. Er brauchte die Kraft des Vaters. Er musste mit seinem Vater verbunden sein und das war er nicht durch seine Gottheit, weil die ist ja, die braucht ja niemand. Er war durch die Identität, die alles bestimmt, war er mit seinem Vater verbunden. Und dadurch konnte er jegliche Versuchung überwinden, weil er war in der Wahrheit. Da konnte der Böse noch so viele Schwierigkeiten in sein Leben bringen. Und er hatte alles versucht. Seinen Gerechtigkeitssinn hat er maximal angestürmt, indem er ihm ständig in Dinge brachte, wo man ihm Unrecht getan hat, wo man ihn missverstanden hat, wo man ihn beschimpft hat, er hat den Teufel und so weiter. Und Jesus hat richtig reagiert. Warum? Weil er mit dem Vater verbunden war. Was ich von Geburt an nicht bin. Jesus konnte siegen durch die Natur, die er vom Vater geerbt hat. Nicht durch die. Die musste er auf sich nehmen. Er musste hier hineinkommen in den Menschen, um die in sich selbst zu zerstören. Und auch wiederum Römer Kapitel 8 beschreibt das. Und ich hoffe, dass wir das ein für alle Mal verstehen und es immer wieder uns bewusst machen. Römer 8, Vers 3. Denn das dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches. Das ist die Gestalt des sündlichen Fleisches. Und der Sünde halben, um dieses Dings halben. Und verdammte die Sünde im Fleisch, in seinem Leben, in seinem Inneren. Verdammte er die Sünde. Das ist das, aber das hat er nicht gemacht durch seine eigene Kraft. Das hat er nicht gemacht in der sündigen Natur. Das hat er gemacht, weil er eine Natur hatte von seinem Vater, durch die er mit dem Vater verbunden war und durch die er zusammen mit dem Vater arbeiten konnte, um das Ding in ihm selbst zu zerstören. War es eine leichte Arbeit? Sicherlich nicht. Wir sehen es in seinem Leben und eines Tages wird er uns ja erklären. Und eines Tages werden unsere Augen geöffnet, den inneren Kampf Christi zu sehen. Der Paulus beschreibt ihn so ein bisschen, wie er Tag und Nacht mit starkem Flehen und Tränen, weil Jesus wusste von diesem schlimmen Wesen. Er wusste von dieser schlimmen Betrug. Und er musste durch viele Schwierigkeiten gehen, von Kind auf, damit er das entfernt. Und die größte Operation war dann am Kreuz. Als er rief, es ist vollbracht, war das Ding endgültig entfernt. Das ist der Sieg, den er errungen hat in sich selbst. Er stirbt als ganzer Mensch, weil der ganze Mensch muss sterben. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Deshalb war er in einen toten Menschen hineingekommen. Dieser tote Mensch konnte nur durch den Tod absterben, aber es musste vorher gereinigt sein. Und dann stand er auf als der neue Mensch. Dieser neue Mensch ist der erstgeborene Sohn Gottes. Er ist Gottes neue Schöpfung. Er besteht jetzt ganz aus Gott. Dieser ist nicht mehr ein Nachkomme Adams. Dieser ist der zweite Adam. Dieses ist der zweite Typ Mensch. Dieses ist der neue Mensch, der für immer mit Gott verbunden ist. Dieser neue Mensch ist unser Erbe. Dieser neue Mensch ist unsere Gerechtigkeit. Ohne ihn haben wir keine Chance. Das ist das, was wir brauchen in unserem Herzen. Und das bietet er uns an. Ich bin da geboren und bin getrennt von Gott. Aber durch die Neugeburt kann ich das Böse kreuzigen. Ich kann erkennen, wie es mich kaputt macht und nehme an das neue Leben Jesu. Und dieses Leben muss ich durch den Glauben annehmen. Und in dem Moment, wo ich es annehme, verbinde ich mich mit dem Vater. Und nur durch dieses Leben kann ich das Alte komplett entfernen. Mein Vater ist dadurch nicht mehr mein Vater, sondern Gott ist mein Vater. Dadurch ist meine Mutter nicht mehr meine Mutter. Das heißt, sie sind nicht mehr Ursprung meines Lebens. Sie sind nicht mehr Quellen, woher ich mich hole, weil mein Ursprung ist jetzt mein himmlischer Vater. Und durch diesen Vater lebe ich jetzt. Und mit ihm zusammen können wir jetzt das Ding, was uns so quält, Tag für Tag entfernen. Aber bevor wir es entfernen können, müssen wir es sehen. Deshalb bringt er uns in den Schmelztiegel. Christus möchte uns durch die Dinge, durch die wir gehen, zeigen, wo der Betrug noch da ist. Er möchte, dass wir ihn erkennen, dass wir ihn ersetzen können mit der Wahrheit. Weil wenn wir nicht erkennen, können wir nicht ersetzen. Ich muss wirklich sehen, bin ich ein Gott oder bin ich ein Mensch? Bin ich Kind Gottes oder bin ich erhaben? Denke ich, ich könnte die Dinge in meinem Leben steuern, wie ich will. Ich muss sehen, auf wen das Herz vertraut. Und ja, jeden Tag erkenne ich viel stärker, dass mein Herz mich betrügt. Und ich muss zusammen mit dem neuen Leben Jesu kämpfen, mit ihm zusammen. Aber wir sind jetzt ein Team. Wir kämpfen nicht gegeneinander. Wir kämpfen nicht, ich kämpfe nicht, damit ich ihm gefalle. Weil ich kann ihm in meiner sündigen Natur doch nicht gefallen. Wir sind jetzt ein Team, so wie Christus mit seinem Vater ein Team war. Bin ich jetzt ein Team durch Christus mit dem Vater. Und jetzt gehen wir die Sache an. Jetzt gehen wir das Problem meines Herzens an. Und seitdem er mich bekehrt hat, ja, hat er das Problem angegangen. Und ich weiß nicht, wo das Ende ist. Ich weiß nicht, wo der Tag ist oder wo ich in die Erkenntnis der Wahrheit komplett komme. Aber ich glaube es. Ich glaube es, weil so wie Christus gesiegt hat durch die Kraft seines Vaters, dieselbe Kraft steht mir nun zur Verfügung. Durch ihn habe ich Zugang zum Vater. Durch ihn kann ich jetzt die Sache meines Herzens angehen. Und er bringt dann die Schwierigkeiten, damit ich mich in den Schwierigkeiten erkenne, damit ich den Betrug sehe. Weil das Größte des Betrugs ist, dass er ja nicht sichtbar ist. Ein sichtbarer Betrug ist kein Betrug mehr, weil er ist ja sichtbar. Dann kann man ihn entfernen. Dann kann man ihn mit der Wahrheit ersetzen. Ein Team sein mit dem Vater durch Christus, das ist es, das wir lernen müssen in dieser Zeit des Endes. Wir kämpfen nicht gegeneinander. Wir müssen Gott nichts beweisen. Wir machen jeden Tag unsere Fehler und er zeigt uns, wie der Irrtum uns zur Sünde uns zwingt. Und wenn wir sehen, wie wir gezwungen werden zu murren aus unserem schlimmen Herzen, dann sagen wir, okay, Herr, zeig mir den Weg. Hilf mir, dass ich verstehe, wo ich mich betrüge. Weil es muss ein bewusster Prozess in meinem Willen passieren. Ich muss mir Rechenschaft geben, wo ich mich verirre. Und das ist nicht leicht. Da brauche ich seine Hilfe. Und wie soll ich denn mit ihm zusammenarbeiten, wenn er mein Feind ist, der mir von mir etwas erwartet? Nein, wir sind verbunden gegen einen gemeinsamen Feind. Und der ist der Irrtum meines Herzens. Ich sehne mich den Tag dazu, wo durch die Gnade Gottes, durch das neue Leben Jesu, durch die Identität, dass ich sein Kind bin, ich schreien kann, es ist vollbracht. Dann sind wir fertig für die Verwandlung, für das Neue, für die neue Welt. Erst wenn wir verwandelt werden, erst wenn wir den Sieg über unseren Irrtum haben, können wir die Opfer bringen, die Gott will, nämlich durch unser Leben zeigen, dass das Leben mit Gott besser ist als mit dem Bösen. Dass das Leben in der Wahrheit Freude macht und Freiheit bringt. Egal, welche äußeren Umstände da sind. Ich sehne mich nach diesem Tag, wo durch den Schmelztiegel und durch meine Zusammenarbeit, durch das Leben Jesu mit dem Vater, ich ein komplettes, reines Herz habe, dass er dann, wenn er kommt, mein ganzes Wesen umwandeln kann in das Wesen Christi. Und das wünsche ich auch dir. Amen.